So, hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Heißen wir noch so?
Ja, wir heißen noch so.
Gut. Diesmal Triple Trouble, Woman Power. Also, ich bin auch dabei. Aber mit uns ist natürlich die Hanna und wir haben Gast, die Nicola Pauls von der Handwerkskammer. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein.
Die Nicola wurde tatsächlich vom Ralf Werner mal mitgebracht bei uns bei BNI. Und da hab ich sie damals kennengelernt. Und sie ist ja die Leiterin der Personaloffensive 2025 von der Handwerkskammer. Noch lauter. Möchtest du da mal was drüber zu sagen? Weil was ist denn die Personaloffensive der Handwerkskammer?
Du kannst dich kurz vorstellen als Person. Einfach, wer bist du, was machst du beruflich? Und dann gehen wir auf die Details ein.
Genau. Sehr gerne. Wer bin ich? Ich bin rein vom Haus aus Psychologin. Bin aber dann, habe mich im Schwerpunkt Personal wiedergefunden, habe davor noch ein paar Sachen ausprobiert, war in der Automobilbranche, im Einzelhandel, bin also ein bisschen rumgekommen, bis ich bei der Handwerkskammer gelandet bin. Und da hatte ich das Glück, dass ich ein sehr spannendes Tätigkeitsfeld vor mir hatte. Und zwar im Rahmen der Personaloffensive Handwerk 2025 durfte ich anfangen, Betriebe zu beraten, rund um das Thema Personal. Das heißt, wir haben das Beratungsangebot erstmal aufgebaut und das aber Baden-Württemberg übergreifend. Das ist das Besondere an diesem Projekt, dass sozusagen in jeder Handwerkskammer dieses Angebot, dieses Projekt abrufbar ist und das sogar mit Beratungsstellen. Also viele Angebote haben nicht so allumfassende Beratungsstellen, eine Webseite, Veranstaltungskonzepte dahinter stehen wie dieses Projekt. Und es ist wirklich ein großes Projekt in Baden-Württemberg. Genau, und was mache ich dort? Aktuell ist meine Stelle Leiterin Personaloffensive Handwerk 2025. Im Rahmen dessen habe ich einmal die Teamleitung bei uns in der Handwerkskammer Stuttgart, aber koordiniere auch das Ganze für Baden-Württemberg, weil wir sind jetzt immerhin fast 10 Personen. Da bedarf es einfach ein bisschen Abstimmungsbedarf und vor allem wollen wir ja auch die gleiche Qualität und die gleichen Angebote für Gesamt-Baden-Württemberg zur Verfügung stellen und es gibt einfach coole Synergieeffekte, weil wir sind auch ein interdisziplinärer Haufen und können dadurch einfach verschiedene Themen wirklich breit anbieten.
Was heißt, dass ihr verschiedene Herkünfte habt, berufsbedingt. Genau. Also du jetzt als Psychologen, dann wird es vielleicht Handwerker dabei haben, dann gibt es vielleicht jemanden, der Marketing tätig ist und so weiter und so fort. Und ihr seid alle zusammengekommen für dieses Projekt und Ziel ist es quasi im Handwerk, die Handwerker dabei zu unterstützen, Fachkräfte zu finden.
Genau. Sehe ich das jetzt richtig? Fachkräfte finden ist ein großer Bestandteil. Eigentlich haben wir so einen Dreiklang, finden, binden, führen, weil wir natürlich sagen, die Fachkräfte, die wir haben, wollen wir natürlich auch halten. Es gibt ja diese große Zahl, ein Drittel der Auszubildenden wandern in die Industrie ab. Und das ist natürlich eine Sache, wo wir sagen können, da müssen wir beim Binden und Führen natürlich ansetzen.
Jetzt, bevor wir darauf tiefer eingehen, super spannend, du bist Psychologin, das heißt, du hast studiert?
Genau, ich habe studiert.
Wie kommt man zum Studium Psychologie?
Ich finde es einfach unglaublich spannend, so was den Menschen bewegt, was da für Hintergründe sind. Und ursprünglich denkt man natürlich an die klinische Psychologie, ne, als Psychotherapeut, aber da wollte ich eigentlich gar nicht von Anfang an hin, weil ich finde das unglaublich spannend. Da darf man nicht falsch verstehen. Also ich bin tatsächlich so jemand, der dann auch mal in seiner Freizeit über psychische Störungen was liest.
Okay.
Aber es ist wirklich eher so ein Interesse, wo ich sage, naja, für mein Berufsleben möchte ich es jetzt nicht haben. Aber ich finde es super spannend, das so im wirtschaftlichen Industriefeld sozusagen sich anzuschauen, weil da kann man auch so viel raushauen, wenn man einfach da mit einem psychologischen Blick drauf schaut. Also wenn man sich einfach an seine alltäglichen Kommunikation anschaut. Ne? Wie viele Handwerksbetriebe gibt es, die sagen, ey, bei mir läuft die Kommunikation nicht richtig.
Ja.
Und da sind wir sofort eigentlich auch in tiefen psychologischen Themen drin.
Ja.
Genau, und so kommt man dann auch tatsächlich ins Handwerk irgendwie. Also ich finde das ein super spannendes Feld auch hier.
Das stimmt, ja. Du bist in die Handwerkskammer gekommen, warst davor in der Autoindustrie.
Autoindustrie und Einzelhandel.
Und hast jetzt aber viel mit Handwerkern zu tun, weil du sie auch persönlich berätst.
Ja, genau. Also das ist ein ganz großer Bestandteil, eigentlich 50% meiner Arbeit, tatsächlich die Handwerksbetriebe zu beraten.
Und kann da jeder Handwerker der Handwerkskammer Stuttgart, also im Endeffekt, ob neu, ob alt, eingesessen, ist eigentlich egal. Ja. Also da können alle...
Alle, die bei uns Mitglied sind, können dieses Angebot annehmen. Sogar gilt das baden-württembergweit. Dann wäre zwar nicht die Handwerkskammer Stuttgart dafür zuständig, aber halt die zuständige Kammer in Baden-Württemberg.
Okay. Ja, das ist ja cool. Ist mega spannend. Ziemlich gut, glaube ich, für die ganzen Handwerker mal zu wissen.
Dass es baden-württembergweit dieses Projekt gibt. Ja. Ihr bewerbt es wahrscheinlich auch entsprechend.
Ja, genau. Also wir bewerben es regelmäßig, sei es über unsere Social-Media-Kanäle, sei es über irgendwelche Veranstaltungen, Webseminare, alle möglichen Kanäle, die wir zur Verfügung haben. Wir waren auch schon in der Stuttgarter Zeitung oder überhaupt in der DHZ sind wir eigentlich immer regelmäßig vertreten.
Seid ihr für diese Plakate zuständig, diese großen Werbeplakate? Ich bin Handwerker, ich kann das.
Nein, das ist die Image-Kampagne.
Das ist die Image-Kampagne.
Genau, und die wird ja vom ZDH gemacht.
Also auch zentral gesteuert, ja.
Genau, bundesweit dann.
Wenn wir nochmal kurz auf das Thema Autoindustrie, Einzelhandel zurückkommen. Jetzt Handwerk. Das sind ja, sag jetzt mal, drei unterschiedliche Branchen. Ich finde es immer spannend, wenn man mit Nicht-Handwerkern spricht. Was macht für dich die Handwerksbranche besonders? Und Was ist was, wo du sagst, genau da erfüllen wir auch voll die Klischees irgendwie? Also was macht die Handwerksbranche besonders und was sind die Klischees?
Okay, was macht sie besonders? Ich finde diesen Pragmatismus, den finde ich einfach genial. Also es wird nicht alles fünfmal durchdacht und nochmal getestet und hier und fünf Runden gedreht. Und es muss auch nicht immer alles perfekt sein. Das heißt nicht, dass die Qualität weniger gut ist, sondern dass man sagt, okay, wir nehmen das Praktische und gucken, dass es funktioniert, ohne dass wir jetzt übermäßig im Vorfeld fünfmal daran rumdoktern, bis es in unseren theoretischen Augen perfekt ist, sondern es wird pragmatisch umgesetzt.
So dieses Machen.
Genau.
Wir machen jetzt halt.
Die Macher-Mentalität. Ja. Also deswegen, also das ist für mich einerseits Klischee, andererseits aber auch das, was es besonders macht. Und was ich auch sehr besonders finde an der Handwerkerbranche, ist dieses Direkte. Ja? Es wird eher direkt kommuniziert, nicht fünfmal drumherum geredet, sondern das möchte ich haben, das ist mein Ziel. Also das ist, was ich auch, finde ich, die Handwerkerbranche besonders macht. Und dass man natürlich dadurch auch super schnelle, tolle Erfolge feiern kann. Was man in anderen Branchen manchmal durch dieses sehr komplizierte Verfahren und fünfmal drumherum gedacht.
Und dann durch die Hierarchien und so weiter.
Plus noch die Hierarchien, ja.
So, und dann ist einer dagegen, dann wird es mal liegen gelassen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Genau. Ja, dann muss man eine Genehmigung einholen.
Ja, ich kenne es immer von großen Kunden, wenn du irgendwie so einen großen Kunden mit 700, 800 Mitarbeitern, wenn die Vorstandsetage was will, dann ist das Ding in 2-3 Tagen genehmigt, so.
Dann muss es aber auch in 2-3 Tagen gefühlt
umgesetzt sein. Genau, muss aber auch Ende der Woche laufen, ja. Aber ansonsten, das dauert.
Also. Ja, da auch, was auch bei Großen ist, auch sowas typisch, was man von großen Konzernen hat, ist dann immer diese ganzen Regularien, die haben. Also im Bereich Abrechnung und was es Vorgaben gibt und so weiter und so fort. Das kollidiert dann halt irgendwann manchmal auch mit dieser Mentalität bei uns, dieses, wir machen das jetzt.
Genau.
Und dann, kollidiert es halt gerne auch mal im Alltag,
ja. Ja, genau. Das ist aber eigentlich das Coole daran, dass man wirklich sagt, okay, wir schauen, was brauchen wir und was ist es uns wert und dann wird das gemacht.
Ja.
Punkt. Und das geht in Großunternehmen natürlich nicht. Ja. Also da sind wir dann manchmal schon meilenweit von entfernt.
Das stimmt,
Hast du halt abteilungsübergreifend so. Ja. Und was ist das Klischee?
Hast du ein Klischee, wo du sagst,
Klischee? Das war... Ich muss tatsächlich... Die Frage überrascht mich und überrumpelt mich. Ich habe echt gerade nachgedacht, habe ich so ein typisches Klischee, vielleicht so dieses Raubeinige, ja, so ein bisschen, ja.
Hart, aber herzlich.
So ungefähr.
Ja, einer unserer, der Agi, hat doch vor ein paar Folgen mal gesagt, Handwerker fluchen immer, also meinst du auch das?
Ja, genau, und vielleicht in manchen Situationen wenig Sensibilität. Also ich habe da vor allem so Innungsveranstaltungen im Kopf, wo da teilweise echt Sachen rausgehauen werden, wo man sagt, ja.
Hast du ein Beispiel?
Ja, ist dieses, das vor allem dann, wenn die in Meckerlaune kommen, ja?
Oh ja, das können wir. Also genau. Vor allem schwäbische Handwerker sind da super.
Ja,
hatte ich am Montag auch wieder eine Sitzung, mit 7 anderen Elektrikern Träumchen.
Und vor allem das Schöne ist ja, wenn du denen dann eine Lösung gibst, aber die wollen eigentlich keine Lösung, sondern die wollen eigentlich nur meckern.
Ja, also man wollte das mal aussprechen und eigentlich ist es auch egal, wir haben das jetzt ausgesprochen. Ne?
Genau, und ob es eine Lösung dafür gibt, ist eigentlich auch erstmal egal, weil das war ja nicht das Ziel davon. Das ist vielleicht so ein Klischee, wo ich sage, ja, das erlebe ich schon durchaus.
Ja, das kann ich voll bestätigen. Wir hatten ja am Montag hatten wir eine Sitzung. Ich sitze im Arbeitskreis für Umwelt und Energie von der Innung Stuttgart. Das heißt, wir schauen halt, was im Stuttgarter Standard ist. Es ist so, es gibt so einen Installationsleitfaden für Elektriker in Stuttgart, wo die halt sich auf den, zum Beispiel, die können zum Kunde gehen und sagen, also nach Stuttgarter Standard müssen wir das jetzt so und so machen. So, und wir gucken da halt im Bereich Umwelt und Energie dafür. Und eigentlich wäre das Thema ein ganz anderes gewesen, aber dann haben zwei, drei irgendwie sich angefangen, in ein Thema reinzusteigern. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das Thema, was eigentlich planen wir, machen wir irgendwann nächstes Jahr und kümmern uns jetzt um das Thema. So. Und das war auch wahnsinnig schwierig, da dann wieder eine Linie reinzukriegen. Und also ich kenne es extrem, also ganz krass ist es bei den, sag ich mal, Älteren, die dann so, ja, vor 33 Jahren, so, ja, okay.
Ja, wie sind heute.
Ja, genau, so gut, aber der FI-Schutzschalter, den haben wir jetzt alle verstanden, ja. Jetzt geht es um E-Mobilität. So.
Aber ist es für dich auch so, dass Handwerker gerne an ihrer Tradition festhalten?
Ja, doch, auf jeden Fall. Aber ich finde, das kann auch was Gutes sein.
Natürlich, ja.
Also, und ich finde, man sieht in ganz vielen Betrieben diesen Mix zwischen Traditionen, die man sich behalten möchte, aber auch gleichzeitig eine Offenheit, irgendwie weiterzugehen. Mhm. Und das finde ich auch richtig cool, diese Mischung.
Ja.
Also, und das ist ja eigentlich voll wichtig und auch extrem wichtig, um erfolgreich zu sein. Und das sehe ich aber auch ganz häufig.
Und was, um jetzt eine perfekte Überleitung auf das Thema Personal zu finden, was glaubst du, ist denn dann eigentlich dieses Hauptthema im Handwerk? Weil wir haben ja viele positive Aspekte. Wir haben diese Direktheit, wir sind keine Riesenkonzerne mit krassen Strukturen. Man hat dieses Persönliche noch und man hat so eine Mischung aus Tradition, aber auch Zukunft und so weiter und so fort. Was meinst du, ist das Kernproblem im Handwerk, dass wir dieses krasse Fachkräfteproblem haben?
Ohne das Geld.
Ohne das Geld in
Wäre jetzt tatsächlich auch nicht der erste Faktor, den ich genannt hätte. Ich glaube, das Problem ist, dass es nicht ein Kernproblem gibt, sondern dass das vielfältige Aspekte sind. Ich glaube halt, in den vergangenen, ja, wenn wir jetzt wirklich mal so 30, 20 Jahre zurückschauen, ist vieles, was das Thema Image angeht, hatten das Handwerk überhaupt kein Problem. Und man hat es auch dann aber auch nicht gepflegt, dieses Image. Und sage ich mal, so ein Image in der Gesellschaft wieder zu wandeln, ist extrem schwierig. Und das Image vom Handwerk ist, und da muss ich vielleicht doch ganz kurz das Geld erwähnen, ist, ich arbeite hart körperlich und kriege aber nicht das entsprechende Geld. Und das ist zum Beispiel ein Image, was super schade ist, aber ja auch nicht grundsätzlich aufs Handwerk zutrifft.
Ja.
Und die vielen guten Aspekte, die das Handwerk hat, ne? Zum Beispiel, ich sehe, was ich am Ende des Tages vielleicht auch geschafft habe. Oder ich habe diese super flache Hierarchien, meistens auch nahezu familiäre Verhältnisse in den Betrieben, kommt dann gar nicht rüber, ne? Weil man dann so auf diese harten Fakten bleibt und diese ganzen weichen Faktoren, die ja unglaublich wichtig sind, irgendwie gar nicht vermittelt werden. Also ich denke, es ist einmal so ein Image-Thema, was irgendwie leider ein bisschen verschlafen worden ist, was jetzt aber natürlich versucht wird, an verschiedenen Stellen, auch unter anderem zentral, ne, irgendwie das zu verbessern. Aber das braucht Zeit. Und das nächste ist halt, glaube ich, aber auch, was so Jugendliche momentan für sich als erfolgreich und als Status wahrnehmen. Ne? Und das hängt stark mit dem Image zusammen, aber was ist eine erfolgreiche Person, was ist eine Person, die Status hat oder was vielleicht auch, sag ich mal, dieser Bürojob, der den einfach ein Großteil der Bevölkerung bei uns hat, dieses Bild wird ja den Kindern in den Kopf gesetzt. Ja. Ne?
Glaubst du, dass es da schon auch ein bisschen, da sind wir dann vielleicht auch ein bisschen bei dem Thema Psychologie, Bedürfnisse, Wünsche bei Menschen erkennen? Glaubst du, dass da das Handwerk, weil man weiß ja, also man kennt es von großen Konzernen, dass die dieses typische, kennt man dieses Ampelsystem, Personen in blau, gelb, grüne Personen einzuteilen und so weiter und so fort. Das heißt, da wird sich schon extrem damit auseinandergesetzt, beziehungsweise es ist ja schon wieder verworfen, aber jetzt glaubst du, dass da im Handwerk so ein bisschen das, ich will jetzt nicht sagen verschlafen wurde, aber halt einfach das irgendwie verpasst wurde oder vielleicht sich damit ein bisschen zu wenig auseinandergesetzt wird oder kommt es gerade erst? Was sind so deine Erfahrungen aus dem Alltag? Mhm.
Also ich würde sagen, ja, es wurde zum Teil verschlafen, weil das Handwerk eine Zeit lang überhaupt keinen Fachkräftemangel hatte. Mhm. Ganz im Gegenteil. Und dann gebe ich dem vielleicht auch eine andere Wertigkeit, ne? Mhm. Und das wandelt sich jetzt natürlich massiv. Und ja, das haben Großkonzerne sicherlich an der einen oder anderen Stelle früher erkannt und setzen vielleicht den Mitarbeiter mehr im Fokus oder geben zumindest ihm das Gefühl, mehr im Fokus zu stehen. Ob das immer dann so zutrifft, würde ich teilweise wirklich in Frage stellen. Ja. Da erlebe ich zum Beispiel das Handwerk wesentlich ehrlicher. Wenn die wirklich sagen, bei uns steht der Mitarbeiter im Fokus, ist das in der Regel tatsächlich so. Mhm. Also da wird nicht versucht, nur einen Schein aufzubauen, sondern es in der wirklich auch so umzusetzen. Mhm. Aber es ist immer noch ein Thema, was ich sagen würde, nicht flächendeckend von jedem Handwerker wirklich so mit der Intensität in Angriff genommen wird, wie es vielleicht werden sollte. Mhm. Also es gibt viele Betriebe, die das machen, aber ich glaube, ein großer Teil leider noch nicht.
Okay. Hast du da auch das Gefühl, dass das mit der Altersstruktur der Betriebsinhaber vielleicht zu tun hat? Dass du gerade das, was der Jan angesprochen, so ja, vor 33 Jahren haben wir schon immer so gemacht, blablabla, dass das damit auch zusammenhängt?
Ja, durchaus. Also nicht grundsätzlich. Ich habe echt wirklich tolle Unternehmer und Unternehmerinnen aus der Boomer, Babyboomer-Jahrgang kennengelernt, wo ich sage, ey, super, klasse, krass, ja. Genauso, also gerade aber zum Beispiel so Innungssitzungen oder wenn ich mal Vorträge für, sag ich mal, bestimmte Gewerke mache oder so, muss ich leider schon zugeben, sind es tendenziell die Älteren, gerade wenn man zum Beispiel über das Thema Azubi-Gewinnung spricht, die dann sagen, oh, das brauchen wir alles gar nicht und die sollen doch zufrieden sein und immer dieses Wischiwaschi und da Rumgerede, die sollen doch einfach froh sein, dass sie bei uns schaffen können. Mhm. Ja, also das sind, kommen diese Sprüche oder diese Aussagen kommen wirklich.
Das ist ja auch eine Form von einer Wertevorstellung, die Aussage, die sollen froh sein, dass sie bei uns schaffen können. Genau. Ist ja sowas wie, ja, letztendlich auch dieses Wertschätzen eines Arbeitsplatzes, wobei das ja irgendwo heutzutage, ich weiß nicht, wie du das siehst, ja irgendwo...
Ja, im Endeffekt geht es ja eigentlich gar nicht mehr darum, dass der Mitarbeiter bei dir arbeiten will, sondern wenn du, also es ist ja so ein Geben und Nehmen, so, ja. Sondern im Endeffekt, wenn du ein cooles Arbeitsfeld hast und ein gutes Umfeld und so und du jetzt vielleicht nicht gerade die schlimmsten Jobs machst, wobei es gibt ja auch Menschen, die mögen sowas, dann will der Mitarbeiter ja schon arbeiten. Ja. Und wenn du quasi, du musst aber ihm natürlich auch den Freiraum lassen. Also wir hatten heute wieder das Beispiel, dass ein Messgerät ist kaputt gegangen, sage ich, okay, dann bestellen wir jetzt halt für jedes Auto ein Messgerät, dann haben wir zum einen die Sucherei nicht mehr und dann haben sich alle Mitarbeiter gefreut wie Schneekönig, weil sie jetzt auf einmal jeder ihr eigenes Messgerät haben. So, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt sucht euch aber eins raus, so, aber zu dritt. Also sie mussten sich dann auf eins einigen. Ja. So, aber es ist quasi wenigstens den Spielraum gegeben, dass sie dann in Zukunft das machen können. So. Und so ist es, glaube ich, weil Handwerker sind schon so ein Schlag, so sag ich mal, weil du lebst schon dafür, was du so tust.
Ja, auf jeden also, Fall.
Du,
ja.
Du kannst nicht Handwerker sein und der Meinung sein, dass du dir die Zeit absitzt.
Weil ja, oder das ist so ein Job, den ich halt mache, um Geld zu verdienen. So dieses klassische, ja, ich gehe halt arbeiten und meine Freizeit gestalte ich aber so, wie ich Bock drauf habe. Also dieses Handwerk ist schon Leidenschaft. Also man hat da schon so ein Hobby.
Sonst wirst du nicht gut drin und sonst wirst du auch nicht lange im Handwerk bleiben. Also, ja. Oder halt im Büro wandern. So. Aber wobei es ja auch Menschen gibt, die gut in ihrem Job sind, aber einfach gesagt haben, okay, ich entweder kann oder will nicht mehr draußen sein. So, ja. Es gibt ja alles, also gibt es alle möglichen. Aber so, ich sag mal so, der Kernhandwerker, der gerne noch rausgeht, ich merke es ja an mir selber, ich versuche gerade die Firma umzustrukturieren, dass ich wieder mehr raus kann. So. Weil ich bin nicht der Büromensch. Ja. Und ich genieße immer meine Zeit draußen, auch wenn ich mir jetzt gestern ja den Finger verletzt habe. Das hält mich jetzt irgendwie kaum davon ab, weiterzumachen. Ja. Und trotzdem muss man halt gucken, dass man halt dann jemand, der gesundheitlich angeschlagen ist, für sich behält, weil das Fachwissen abwandern zu lassen, wäre halt natürlich schlecht.
Ja. Wie ist es, findest du, dass vielleicht auch gerade diese Attraktivität als Arbeitgeber schon auch damit zusammenhängt, Nicola, dass man vielleicht auch selbstbewusst stolz ist als Unternehmer auf sein eigenes Unternehmen, weil das ja irgendwo dann auch auf die Mitarbeiter ausstrahlt. Also so ein Man muss jetzt nicht der Weltkonzern sein, sondern einfach das, was man tut, geil finden und sagen, hey, ja, man, und wir sind ein cooles Unternehmen und das, was wir machen, das machen wir mit Leidenschaft und wir stehen dafür. Und dass das dann auf den Mitarbeiter abfärbt, eher wie dieses, ja, wir machen das halt schon immer so.
Ja, absolut, absolut, auf jeden Fall. Das ist ja auch so ein bisschen diese Vorbildfunktion, ja, ne? Mhm. Ganz klar, wenn du das cool findest und das mit absoluter Leidenschaft machst, klar überträgt sich das, weil du ja auch dann deinen Mitarbeitern ganz anders gegenübertrittst, ja. Also, und dann halt vielleicht auch den angemessenen Spielraum gibst und das Geben und Nehmen, weil du ja auch willst, dass das bestmögliche Ergebnis für alle rauskommt. Also definitiv, das kann ich nur unterstreichen. Das merkt man. Also ich merke das vor allem dann in der Beratung, wenn ich jemanden mir gegenüber sitzen habe, der sagt, ja, so grundsätzlich, ich weiß, ich muss was machen in der Thematik Mitarbeiter, aber eigentlich nicht mit Herzblut dahinter steht. Mhm. Das merkt man extrem schnell, weil da hat man so das Gefühl, klar, am Anfang ist es auch immer bei der Beratung so ein bisschen Wissensvermittlung, Input geben und viele sagen, ja, stimmt, ja, da müssen wir was machen, aber dann dieser Schritt, obwohl wir ja schon wirklich versuchen, sehr eng und aktiv zu begleiten, angefangen von wirklich Mitarbeiter-Workshops, wo man sagt, also die machen wir selber auf dem Betrieb, passt genau. Die kriegen aber noch nicht mal dann hin zu sagen, ja, das machen wir jetzt, den Termin suchen wir jetzt raus. Oh, der braucht 4 Stunden, dieser Termin mit dem Mitarbeiter. Oh, okay. Mhm. Also dann wirklich diesen Schritt in die Umsetzung, das merkt man ganz stark, wenn, und das ist, was ich meine, wenn die Leidenschaft nicht dabei ist, ja. Und das bei Betrieben, wo man sagt, ja, das ist super, da bin ich ständig voll dahinter und authentisch, da ist das fast schon ein Selbstspiel.
Ja, letztendlich ist es ja auch so, dass es wie mit ganz vielen Dingen ist, wo man vielleicht sich in Richtung Zukunft bewegt, Sachen umstellt, dass es oft gar nicht dieser riesengroße Schritt sein muss und ich erstelle ein Riesenkonzept und wälze das auf einmal um, sondern dass es ganz, ganz viele kleine Babyschritte sind. Und was ich aber, glaube ich, am allerschwierigsten finde oder vielleicht auch einer der wichtigsten Punkte, ist schon dieses Thema Kommunikation.
Ja.
Also zu lernen, zu kommunizieren untereinander, also vielleicht, wenn es in der Geschäftsführung mehrere Verantwortliche gibt, aber eben auch ganz klar im Team mit den Mitarbeitern zu sprechen, offen zu sprechen und offen zu kommunizieren, das kann ja nicht jeder.
Ja.
Wie lernt man das? Also was sind so deine Tipps da auch, um da einfach Hemmungen abzubauen, Ängste abzubauen oder auch dieses, oder Befürchtungen, was falsch zu machen?
Mhm.
Was sind so deine Tipps jetzt als Psychologin oder auch im Zuge der Beraterin, der Personaloffensive, da einfach kleine Schritte auch für sich selber zu finden und auch vielleicht in Bezug auf Mitarbeiter, die vielleicht sich auch nicht trauen, mit dem Chef zu kommunizieren, so an beiden Seiten.
Mhm. Also gerade das Thema Gesprächsführung ist so ein Thema, tatsächlich lebenslanges Lernen. Also da bin ich auch immer wieder dabei, mir neue Sachen anzueignen oder wo ich sage, ah, das stimmt, das habe ich ja schon mal gehört und dann hat man es doch nicht gemacht. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, einfach erstmal das Gespräch suchen ist schon der allererste Schritt, ne? Überhaupt die, sag ich mal, die Tür dafür zu öffnen. Mhm. Und dann, gerade wenn man sagt, okay, ich fühle mich da vielleicht nicht so ganz sicher drin, empfehle ich auch viel einfach auch nochmal auf die Atmosphäre zu achten. Ne? Eine Atmosphäre zu suchen, wo man sagt, da fühle ich mich als vielleicht Führungskraft, Unternehmer wohl, aber auch gleichzeitig zu gucken, okay, das ist in der Regel aber auch eine Atmosphäre, wo sich der Mitarbeiter wohlfühlt. Für viele ist es schon der große Schritt, oh, ich muss jetzt ins Büro vom Chef. Ja, das ist viele schon so, oh Gott, jetzt sitze ich im Büro vom Chef, was kommt denn da? Insbesondere, wenn ich es nicht gewöhnt bin, befürchte ich vielleicht sogar, oh Gott, ist jetzt irgendwas schiefgelaufen. Und dabei ist es vielleicht gar nicht, sondern ich möchte mich vielleicht einfach nur mit meinen Mitarbeitern austauschen.
Oder sich sogar bedanken, dass er eine gute Leistung
gemacht hat. Ja, genau. Also, ja.
Und da, deswegen sage ich, also da ist vielleicht auch manchmal sowas Simples, was per se jetzt erstmal nichts mit der Gesprächsführung zu tun hat, zu sagen, achtet auf die Atmosphäre. Und wenn es ist, dass ich sage, okay, wir gehen eine Runde spazieren bei uns hinten auf den Feldern oder wir setzen uns vielleicht tatsächlich ins Café, in die Bäckerei nebenan, wenn es jetzt nichts Datenschutzrechtliches ist. Das ist noch die Side Note.
Die Kündigung des Mitarbeiters in der Bäckerei.
Nein, das empfehle ich nicht. genau, aber wenn man wirklich sagt, ich möchte einfach in den Austausch gehen, such dir eine Atmosphäre, wo sich beide wohlfühlen.
Ist da vielleicht auch weniger mehr? Also dieses Thema jetzt nicht unbedingt eine Gesprächsatmosphäre, sondern vielleicht auch einfach das Momentum, den Momentum abpassen. Also gerade dieses Thema, auf dem Weg zur Baustelle, wenn man gemeinsam im Auto sitzt, oder kommt natürlich darauf an, was man besprechen will, aber genau. In die Kommunikation gehen heißt ja auch, es muss ja nicht immer ein konkretes, krasses Thema geben, sondern einfach auch mal wirklich mit dem Mitarbeiter sich zu unterhalten und die Kommunikation zu suchen, heißt ja auch einfach mal wirklich eine Runde quatschen im Prinzip. Ja. Also selbst das ist ja manchmal gar nicht so einfach.
Ja, oder für viele, Bewertungsbeleg dafür.
Ja, das, oder ja. So. Oder aber für viele ist ja noch immer dieses verankert Mitarbeitergespräch muss so einen Rahmen haben und ich muss den, natürlich gibt es diese klassischen Mitarbeitergespräche, wo man einfach auch Erfolgsgespräche führt, aber und die sollte man, denen sollte man einen gewissen Rahmen geben, aber manchmal geht es ja auch in der Kommunikation einfach mal nur ums Quatschen. Also mal in der Werkstatt, wenn man geschwind Zeit hat und der Mitarbeiter steht dran bei einer Tasse Kaffee, das muss dann auch keine Stunde Gespräch sein, sondern einfach so 5 Minuten Austausch, Stimmung abfangen.
Genau. Also was du da ansprichst, sind ja letztendlich 2 unterschiedliche Ziele. Genau, ne? Ja. Einmal das Ziel, was du jetzt sagst, gerade das mal kurz quatschen, da geht es ja eigentlich darum, echtes Interesse an den Mitarbeitern zu zeigen. Und das schätzen viele Mitarbeiter extrem wert. Ja. Wenn der eigene Chef, Chefin einfach sich 5 Minuten, wie du sagst, Zeit nimmt und einfach mal sagt, ja, wie war denn eigentlich dein Wochenende? Oder wie geht's dir eigentlich gerade? Was läuft gut? Es gibt ja auch Mitarbeiter, die sagen, okay, ich möchte das wirklich trennen, privat und beruflich, ist ja auch in Ordnung. Aber einfach zu sagen, okay, wie läuft heute dein Tag? Ja. Also da gibt's ja zig verschiedene Themen, die man da ansprechen kann. Und wie du sagst, da ist ja das Ziel, wirklich Interesse an den Mitarbeitern zu zeigen. Und das wird wirklich sehr, sehr wertgeschätzt. Und Wertschätzung, wie gesagt, ist ohnehin ein wichtiger Bestandteil. Und das andere, was du ansprichst, ist ja das Ziel, irgendwie wirklich den Austausch von Erwartungen zum Beispiel oder, sag ich mal, von Verbesserungsvorschlägen oder Erfolgen oder Entwicklungen. Da ist ja wirklich nochmal das Ziel anders gesteckt und da empfehle ich auch tatsächlich, einen gewissen Rahmen zu geben. Der kann aber auch unterschiedlich aussehen, ne? Das kann auch wieder von Betrieb zu Betrieb
muss unterschiedlich halt passen.
Genau,
und das muss nicht aufgesetzt sein.
Genau, das muss zum demjenigen, der das Gespräch führt und zu den Mitarbeitern auch passen. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt nicht der Typ, der hier so seine 10 Fragen hat, die vorbereitet sind und dann wirklich diese Frage-Antwort-Spielchen machen, sind ja die wenigsten, dann kann man das natürlich auch ganz anders gestalten. Da sind wir viel in der Beratung unterwegs, auch zu sagen, okay, wie könnte so ein Mitarbeitergespräch, wo das Ziel ist, wirklich was Konkretes auszutauschen, aussehen? Und auf der anderen Seite natürlich, wie könnte die Kommunikation auf der anderen Seite aussehen? Ja? Und da gehen wir auch viel in Workshops rein, dass wir sagen, weil das ist ja nicht nur ein Thema, was die Führungskraft betrifft oder den Inhaber oder Inhaberin, sondern ja auch die Mitarbeiter.
Was, ja, mit Kollegen untereinander.
Genau, und was brauchen wir Mitarbeiter, Führungskräfte, alle Beteiligten, um gut miteinander zu kommunizieren? Ja. Also da habe ich, das habe ich ganz, ganz häufig als Workshop-Thema und kommt auch immer super gut an.
Das ist, denke ich, dann ein großer Step in Richtung Mitarbeiterbindung, wenn man in der Kommunikation ist. Wirst du ja auch bestätigen, Jan, wenn du mit deinem Mitarbeiter in Kommunikation bist, dann kriegst du auch mit, wenn es ihm nicht gut geht oder er sich unwohl fühlt. Wie stehst du zu dem Thema Mitarbeiter finden und vor allem auch das Thema, ist ja auch das Thema nicht nur für die Ausbildung jemanden zu finden, das ist ein großer Punkt, aber noch viel schwieriger ist es ja, Fachkräfte, wirklich jemand, der schon ausgelernt ist, zu finden. Also wenn jemand bei uns angefangen hat neu, dann ist der Hintergrund, dass er bei uns anfängt, immer der, dass er hergezogen ist. Also ganz, ganz selten, dass ein Mitarbeiter gewechselt hat, weil er sich nicht wohlgefühlt hat im vorherigen Betrieb. Kommt auch vor, aber das ist wirklich selten. Es ist wirklich so, dass die meisten halt dann umgezogen sind, hier in die Region gekommen sind und jetzt einen neuen Arbeitgeber suchen. Wie kann man sich platzieren, um eben Fachkräfte, ausgelernte Fachkräfte, die es ja kaum gibt, oder die dann, wenn es die gibt, dann sind die wirklich gut. Das kollidiert ja mit dem Thema Mitarbeiter binden.
Ja, genau. Also ich sage immer, wenn ich die Mitarbeiter, die ich habe, binde, muss ich weniger finden.
Ja, das stimmt.
Aber natürlich gerade, wir hatten es, bevor wir überhaupt den Podcast angefangen haben, das Thema Wachstum oder Auftragslage. Brauche ich ja trotzdem auch Fachkräfte und dann bringt es mir vielleicht nicht, eine Fachkraft erst in 3 Jahren oder 4 Jahren zu haben, sondern ich brauche sie halt jetzt, weil jetzt ist die Auftragslage enorm hoch und ich habe auch die Möglichkeit zu wachsen. Was du da ansprichst, liegt einfach darin, dass eigentlich jede qualitativ gute Fachkraft im Anstellungsverhältnis ist. Das heißt, die sind nicht arbeitslos und dementsprechend ist es direkt oder indirekt immer ein Abwehren von anderen. Und deswegen hast du ja natürlich auch dann die sagen, okay, ich ziehe von woanders her und deswegen brauche ich einen neuen Arbeitgeber? Aber das ist eigentlich auch dann fast die Lösung, wo ich sage, wo muss ich die dann suchen? Naja, ich muss sie eigentlich in dem privaten Umfeld von denen suchen.
Das also heißt, diesen Moment, wenn jemand wirklich den, weil jemanden abwerben in der Region ist immer schwierig, weil man kennt sich genau. untereinander ja. Man möchte das auch nicht, also würde ich...
Das ja, und sie sind, das hatten wir auch schon mal im Podcast, also hier in der Gegend, die sind, also ich kenne es eigentlich von vielen Handwerkern, die sind eigentlich treu. Also so,
ja, natürlich.
Wie du es ja, sag ich mal, im BWL-Studium hast du ja irgendwie so deine 3 bis 5 Jahre, sind ja so diese goldenen und danach musst du Firma wechseln. Ey, im Handwerk, wenn du unter 10 und wenn du vor 10 gehst, dann nicht schlecht.
Ja, ja, also, das ist halt einfach, man fühlt sich halt wohl
genau,
irgendwo.
Also du,
ja.
Genau, und wenn du halt schon länger als 1-2 Jahre da bleibst, dann bleibst du eigentlich auch 10 im Normalfall. Ja. So. Also, und das ist, glaube ich, auch so der größte Unterschied, so, weil ohne jetzt irgendwie Leuten, die im Büro arbeiten, nur zu nahe zu treten zu wollen, aber ob ich jetzt vom einen Büro ins andere Büro wechsle, da spielt meistens mehr der monetäre Hintergrund als der persönliche eine Rolle. Aber im Handwerk...
Ja, von einem, vielleicht anders gesagt, von einem Konzern in einen anderen Konzern.
Ja, ja, genau, so. genau. Also das da, und da ist weniger quasi diese Bindung da, also weil du ja wirklich nicht, wann triffst du denn den Konzernchef? So. Und dann aber im Gegenteil siehst du halt, dass diese Assistentinnen der Geschäftsleitung immer bis zur Rente bleiben. Also ich kenne einige Vorstände und ehemalige Vorstände, die haben ihre Assistentinnen, die sind quasi mit der in Rente gegangen. So.
Ja.
Das hast du halt im Handwerk nicht so, weil ich kenne jeden meiner Mitarbeiter. Ich war mit denen früher in irgendwelchen Freizeiten oder sonst was oder wir gehen halt, machen da halt viel, viel mehr und so. Und das ist, glaube ich, auch der Grund so, weil du natürlich dann schwieriger sagen kannst, so Chef, ich gehe jetzt. Und so, ja, wo gehst du hin? Ich gehe darüber. So.
Straße so, quer so gegen mich. Das
ist ja aber auch so eine Art Heimat dann. Ja, ne? Also die Heimat verlässt man ja in der Regel nicht einfach
du
so.
Du hast ja dann auch so Geschichten, wie dann wird der eine Patenkind vom anderen, der dritte
wohnt beim nächsten Kollegen,
in der Wohnung und so. Also es ist, da hast du ja schon immer einfach sehr, sehr viel, was da passiert.
Du hast ja dieses familiäre. Das heißt, du sagst, okay, wenn man im Handwerk die Chance hat, jemanden, eine Fachkraft zu finden, dann ist es Tatsache, dieser Moment, wenn jemand sich räumlich verändert und sagt, ich ziehe in eine andere Stadt. Und die Personen muss man halt, für die muss man präsent sein und eben am besten der Erste sein, wo sie anrufen und fragen, hey, ich ziehe um, darf ich bei euch anfangen.
Oder halt natürlich, ich meine, klar, ihr habt jetzt ein positives Bild beschrieben, aber es gibt natürlich auch Mitarbeiter, die frustriert sind, die sich vielleicht zum Beispiel übergangen gefühlt haben, enttäuscht sind, weil das ist ja diese, vielleicht auch die Herausforderung, weil es ja irgendwo eine emotionale Bindung ist, die ihr zu euren Mitarbeitern aufbaut, das kann natürlich auch dann, wenn dann die Erwartungen oder Wünsche, Bedürfnisse, die hinter dieser engen Bindung stehen, nicht erfüllt werden können oder sich verändern, kann es halt natürlich auch, die Reaktion fällt dementsprechend emotional aus.
Ja.
Und dann ist es häufig von Frust, Wut, Enttäuschung, von dem wir sprechen, Ärger. Und dann ist dann häufig natürlich auch der Wechselwunsch da. Mhm. Und manchmal schleicht sich oder bewegt sich auch so ein, oder ja, tastet sich so ein Wechselwunsch auch an. Das ist wie vielleicht auch in einer menschlichen Beziehung. Man merkt irgendwann mal, man passt vielleicht doch nicht mehr so zusammen, ne? Weil man vielleicht in unterschiedliche Richtungen möchte. Merkt man vor allem dann, wenn Mitarbeiter recht jung mit Ausbildung in ein Unternehmen gekommen sind und sagen, hey, irgendwie will ich jetzt nochmal irgendwas anderes sehen. Das muss ja nicht unbedingt sein, dass es in die negative Richtung geht, sondern sagt, also irgendwie, ich brauche nochmal was Neues, was anderes, das ist auch okay. Und dann ist halt natürlich die Sache, da kann man natürlich auch ansetzen. Und das ist aber meistens so ein schleichender Prozess und da ist es ideal zu sagen, ich bin im privaten Bereich und was ich mit privaten Bereich präsent meine, zu sagen, okay, wo halte ich mich denn dort auf, ne? Meistens sind es heutzutage die Social Media, aber wo gibt es denn vielleicht noch, wo ich in meinem privaten Umfeld mich tummel? Viele Handwerker sind im Vereinswesen, weil sie dieses Netzwerken von ihrer Arbeit kennen und das Netzwerken natürlich auch gerne im Privaten haben. Ne? Vereinswesen sind dann zum Beispiel auch super gut, um solche Fachkräfte zu finden. Und wie gesagt, es muss ja nichts Schlimmes sein. Wenn
Fachkräfte oder zumindest mal Nachwuchs.
Oder Nachwuchs, ja, genau. Und ich meine, es muss ja nichts Schlimmes sein, wenn jemand sagt, hey, irgendwie passen wir jetzt nicht mehr zusammen, lass uns doch mal getrennte Wege gehen. Ja. Ich sehe es ganz häufig bei guten Handwerkern auch, dass die zurückkommen.
Und ja,
das haben wir schon so häufig
gehört. Ja, da hört man immer also wieder so von Kollegen.
Ein Jahr Kanada war unklar, kam dann zurück, ist jetzt happy. Der eine war 4 Jahre weg, hatten wir auch schon. Also das
Ja, aber das ist ja auch das Schöne dann irgendwo, wenn man dann einfach, das ist ja auch gut fürs Selbstbewusstsein irgendwo. Wir haben auch ein, zwei Mitarbeiter.
Das noch grüner ist.
Nein, einfach auch dieses, nee, oder halt einfach dieses, vielleicht ist es woanders doch cool, aber gleichzeitig fühle ich mich da halt auch, also wieder ursprünglich zurück wohl. Und auch, ich finde auch immer,
es ist auch schön, so cool.
Nee, aber ja. Es ist auch schön, wenn man mit ehemaligen Mitarbeitern in einem guten Verhältnis bleibt. Ja. Weil, wie gesagt, dieses Thema, diesen Wunsch, sich weiterzuentwickeln oder in eine andere Richtung zu entwickeln, das ist ja ein natürliches Grundbedürfnis irgendwo und ein menschliches Bedürfnis. Und ich finde es immer wieder cool, wenn man mit ehemaligen Mitarbeitern wieder zusammenkommt, sich austauscht. Manche sind im gleichen Bereich geblieben, andere sind bei der eigenen Familie, im eigenen Familienbetrieb dann gelandet. Und mit solchen hat man dann halt auch auf einem anderen Niveau einen Austausch irgendwo, beruflich, aber halt auch privat irgendwo. Und das finde ich halt ist dann auch cool, wenn man eben zumindest mal den Kontakt noch hält. Manchmal ist es ja auch so, dass so ein Mitarbeiter einem dann einen neuen Mitarbeiter vermittelt, weil er sagt, hey, mein alter Arbeitgeber ist ein ziemlich cooler Arbeitgeber, guck doch mal bei dem vorbei.
Ja,
das kann ja auch passieren. Ja, es ist halt Fachkräftemangel, aber es ist ja nicht nur ein Handwerksproblem, das haben wir ja, das ist in vielen Branchen ein Thema.
Branchen, ja. Klar, das Handwerk hat ist so ein Brandherd, aber es ist in ganz, ganz vielen Branchen durchweg. Ich habe jetzt erst heute wieder eine E-Mail bekommen mit einem Newsletter, wo drin steht, tatsächlich werden jetzt viele CEOs sehen tatsächlich den Fachkräftemangel als das größte Geschäftsrisiko und nicht mehr Umweltbedingungen, was wohl da vor der Corona-Krise wohl war.
Und ja, ich finde, das ist ja auch, da gibt es ja von dem Professor Gunter Olesch heißt er, das ist von Phoenix Contact, der Chefpersonaler, und der sagt ja schon seit langem, dass Personaler mit an den Vorstandstisch gehören, weil das einfach schon, das ist ja in vielen großen Firmen ist das ja noch gar, also ist, mittlerweile haben es relativ viele, aber auch noch nicht so mächtig. Also entweder nicht so lange oder noch nicht so mächtig. Und also das zum Beispiel mit Felix Contact, das Beispiel von denen ist richtig, richtig krass. Also die sind da, also das ist einer der unsexy, die verkaufen Klemmteile, überspitzt gesagt, und ist ein Weltkonzern.
Okay.
Und sie sitzen irgendwo im Sauerland, aber kriegen pro Monat 700 Initiativbewerbungen pro Monat.
Krass.
Ohne dass sie da Stellen ausgeschrieben haben. Und das schaffst du halt nur mit guter Personalarbeit.
Ja. Wie ist es, wenn wir jetzt über gute Personalarbeit sprechen, sprechen wir auch gleichzeitig über Image in der Gesellschaft. Und da ist es ja wirklich so, wie du vorhin gesagt hast, das Image vom Handwerk in der Gesellschaft ist ja oft so, dass es nicht schlecht ist, sondern dass es einfach nicht mehr bekannt ist. Ja. Also viele junge Menschen, wir haben das schon so oft besprochen, kennen ganz, ganz viele Handwerksberufe nicht mehr. Jetzt mal diese klassischen, ich sage jetzt mal Friseur, Automechaniker und so weiter vor ausgeklängt. Viele, viele Handwerksberufe sind gar nicht mehr bekannt. Ja. Wo setzt ihr da an? Also wie setzt ihr da auch in der Beratung bei den Betrieben an, dass ihr sagt, hey, letztendlich muss ja der Handwerksbetrieb dagegen was unternehmen?
Genau.
Nicola nimmt immer einen Trompetenbauer mit.
Genau. Wo setze ich an? Ja, ich muss bei den Jugendlichen ansetzen. Ich meine, den großen Vorteil dort habe ich zumindest, dass sie, okay, jetzt Corona-bedingt vielleicht nicht, aber theoretisch alle in der Schule sind, also an einem Ort. Bei den qualifizierten Fachkräften, die sind ja meistens irgendwo verteilt. Das heißt, ich muss wirklich an der Schule ansetzen, ich muss bei den Eltern ansetzen. Wenn ich bei Ausbildung spreche, dann spreche ich eigentlich auch immer von drei Zielgruppen. Ne? Ich spreche nicht nur von den Azubis selbst, sondern von den Eltern, sondern und auch von den Lehrern.
Ja.
Ne? Weil das sind diejenigen, die den größten Einfluss aufeinander haben. Ne? Die Jugendlichen auch unter sich. Ja, was machst denn du jetzt nach der Schule?
Ja.
Und natürlich dann die Eltern, was denken die übers Handwerk? Und natürlich aber auch die Lehrer. Also, weil wir hatten schon in jeglichen Gruppen, habe ich schon Aussagen gehört übers Handwerk, wo ich dachte, okay, krass, ihr habt eigentlich keine Ahnung davon, was super, super schade ist. Und deswegen darf man bei der Ausbildung nicht vergessen, dass man auf drei Zielgruppen eigentlich zielen muss. Weil ich habe es echt schon erlebt, dann wollte die Jugendliche beim Malerbetrieb anfangen und die Eltern haben gesagt, nee, das machst du nicht.
Ja.
Und weil die einfach vielleicht auch nicht so ein wirklich authentisches Bild hatten vom Werk und sich eigentlich auch gar nicht damit beschäftigen.
Ja, sich halt auch Sorgen machen ums Kind. Andererseits ist es ja aber auch so, dass zum Beispiel, wenn es dann darum geht, in diesen Klassen, in den Schuljahren, wo es dann darum geht, beruflich sich zu orientieren, ja auch die Lehrer, wie du sagst, einen krassen Einfluss haben, weil im Unterricht ja über Berufsorientierung und so weiter und so fort, über die Möglichkeiten, Karrieremöglichkeiten und so fort gesprochen wird. Genau. Und da merkt man halt ganz oft auch die Anführungsstrichen Bildungslücke bei unseren Bildungsträgern, also bei den Lehrern, die oft gar nicht wissen, was für Möglichkeiten es im Handwerk gibt. Also so klassische Karriere, es gibt ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Karrieremöglichkeiten. Ich meine, natürlich ist als Handwerksunternehmer das Interesse groß, dass wir eine Fachkraft ausbilden, die bei uns bleibt. Andererseits gibt es ja auch so viele Möglichkeiten als Fachkraft im Handwerk, sich weiterzuentwickeln. Es ist nicht immer nur der eine Weg, als Unternehmer selber tätig zu werden, sondern eben auch gibt ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, Karriere zu machen als Handwerker.
Ja.
Und das haben, glaube ich, auch viele Lehrer und auch Eltern natürlich nicht mehr auf dem Schirm.
Ja.
Und andererseits ist ja auch so, dieses Erkennen von, was möchte dieser junge Mensch eigentlich für sein Leben? Also nicht jeder...
Da spielen dann wieder die Eltern mit.
Ja, genau. Und nicht jeder Mensch hat halt auch langfristig... Also für mich war immer klar, ich will keinen klassischen Bürojob in irgendeinem Konzern. Ich habe jetzt auch einen Bürojob, aber es ist in meinen Augen kein klassischer Bürojob, weil ich arbeite in einem Handwerksbetrieb im Büro. Das ist nochmal was ganz, ganz anderes, wie wenn ich jetzt bei Bosch im Büro sitzen würde.
Definitiv, ja.
Und das war für mich immer klar. Ich hatte halt das Glück, dass mein Vater Handwerksunternehmer ist. Das heißt, der hat diesen Wunsch auch irgendwo respektiert, weil er halt wusste, wo ich hin möchte oder was mein Bedürfnis ist, weil er es von sich selber kennt. Das, was der Jan vorhin beschrieben hat, ihn drückt es nach draußen auf die Baustelle, weil das einfach das ist, was ihm Spaß macht, was seine Leidenschaft ist. Und so haben es ja viele Kinder auch. Nur erkennen das die Eltern nicht.
Ja.
Oder akzeptieren es nicht.
Oder akzeptieren es nicht.
Also wie viel abgebrochene Studien, was ist die Studienabbrecherquote? Was sind wir bei?
Relativ hoch, ich weiß es nicht.
30% oder mehr sogar noch. Also es ist Wahnsinn, was die Studienabbrecherquote ist, weil die Kids dann irgendwie was machen und dann die Eltern irgendwann akzeptieren so, ja, okay, ist wahrscheinlich doch nichts Richtiges.
Ja, oder die Kinder irgendwann im Alter sind, mit der 20, wo sie dann sagen, okay, jetzt ich mache
das. Suche mir meinen eigenen Weg, ja. Aber ich fand, du hast gerade auch einen interessanten Punkt angesprochen. Wie findet überhaupt ein Jugendlicher raus, was er eigentlich will?
Mhm.
Und wie schaffe ich es als Jugendliche, mich dann gegebenenfalls auch gegenüber Widerstand meinen Weg zu finden?
Mhm.
Also von dem her, das ist schon höchst spannend und auch echt nicht einfach, wenn ich jetzt überlege, allein wie viele Handwerksberufe es gibt, dann haben wir ja nicht nur das Handwerk, dann sind wir ja auch im kaufmännischen Bereich, plus noch Studiengänge. Das ist ja, also da den richtigen direkt zu finden, also ich muss immer sagen, Respekt, wenn du das schaffst und Glück, ja. Also weil das ist echt so eine Fülle an Informationen und ich kann mich noch bei mir an der Schule erinnern, wie das damals war. Wir haben einfach einen Vortrag nach dem anderen uns angehört und dann sind wir noch irgendwie in zwei Betrieben gegangen, aber das war halt auch so eine Pflichtveranstaltung und auch irgendwie überhaupt nicht auf uns Jugendliche damals ausgerichtet. Also ich wusste danach nicht besser, was ich wollte oder nicht wollte. Oder es gab auch so einen Test, ich glaube, der war von der Agentur für Arbeit.
Ich meine, das ist ja
jetzt schon wirklich lange her.
Ich glaube, den hat jeder gemacht.
Aber ich weiß nicht, wisst ihr noch, was bei euch rauskam?
Ich glaube, Busfahrer kam bei mir raus.
Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich war da schon zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Test gemacht haben, war ich schon so aufs Tatsache, auf Handwerk fokussiert, dass ich wahrscheinlich sogar in die Richtung gekommen bin. Also ja, weil ich halt sehr krass interessiert war.
Ich wollte ja eigentlich zur Bergwacht.
Also ja, das hast du schon mal erzählt.
Für mich war ja eigentlich, also was heißt, ich wollte zur Bergwacht. Also ich war ja schon immer irgendwie elektrikermäßig drauf, aber so Bergwacht und also Bergwacht ja nur im Winter und im Sommer dann halt auf irgendeinem Boot oder so. Das war schon so der Traum. Und ja, deshalb kam bei mir damals Busfahrer raus.
Du bist so Bergwacht, Boot, Busfahrer.
Ich weiß nicht, wo da...
Das B am Anfang.
Ja, ich weiß auch nicht, wo das da so zwischendrin herkam. So. Wahrscheinlich haben sie die Anfangsbuchstaben so, ja, okay, das nächste in der Line ist...
Also bei mir hat das aber auch nicht übereingestimmt mit das, was da rauskam, dass ich dann Psychologie studiert habe. Und wo ich jetzt heute
zum Beispiel,
ich glaube, es war irgendwie Mitarbeiterin in einer Süßwarenfabrik oder Chemielaborantin in einer Süßwarenfabrik. Vor allem dachte ich, warum ist das so in einer Süßwarenfabrik? Okay, ich gebe ja zu, ich habe eine Schwäche für Süßigkeiten. Das kann man nicht verschweigen. Aber
das ist schon krass spezifisch, ey.
Ja, und vor allem, wenn ich mir denke,
das wäre für meine... So zum Ankreuzen, so, mögen Sie Süßigkeiten?
Ja.
Ja.
Vor allem ist es halt so, das wäre sicherlich nicht für meine Gesundheit förderlich. Also von dem her, und ich weiß noch, ich war dann damals auch noch beim Termin dort.
Was jetzt beim Süßwarenhersteller oder beim Arbeitsamt?
Beim Arbeitsamt. Und die konnten gar nicht verstehen, warum ich Psychologie studieren wollte. Ich meine, da hat sich jetzt richtig viel verändert natürlich bei der Agentur für Arbeit. Aber nichtsdestotrotz stehen halt Jugendliche vor der wahnsinnigen Herausforderung, für sich herauszufinden, welchen Weg wollen sie denn gehen.
Das fand ich, und das ist aber auch das, was ich als damals 15-, 16-Jährige so krass fand. Ich habe Realschulabschluss gemacht. Dieses Festlegen, das oder dieses... vermitteln von, das, was du jetzt willst, musst du dein Leben lang machen.
Ja,
so dieses, das ist nicht so. Aber das zeugt diesen Druck, diesen heftigen Druck. Und wenn man jetzt mal, ganz ehrlich, sprech mit erwachsenen Menschen, die mal eine Ausbildung gemacht haben, und du findest kaum einen, der klassisch zu 100% bei dem geblieben ist, was er mal gelernt hat. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Entwicklungen, wo irgendwie, so wie jetzt bei dir, du hast Psychologie studiert, bist jetzt bei der Handwerkskammer, du hast natürlich noch was mit dem Kern deines Studiums zu tun, aber dein heutiges Berufsfeld, würde ich jetzt mal sagen, hättest du vor 10 Jahren auch nicht so beschrieben. Definitiv wahrscheinlich nicht. Und so ist es ja bei mir, bei dir jetzt irgendwo auch ähnlich. Du bist zwar ziemlich straight in deiner Ausbildung geblieben, hast zwischendrin dich aber extrem ausprobiert und gestaltest deinen Alltag.
Das auch sagen,
und gestaltest deinen Alltag halt entsprechend deinen Bedürfnissen irgendwo und erlebst nicht dieses klassische Elektriker-Lifestyle-Thema. Und das sind so, das glaube das, was ganz, ganz viele vergessen oder was ausgeklingt wird, ist, dass es eben ganz wichtig ist, in deiner Berufswahl mach, was dich interessiert, weil dann gehst du diesen Weg mit Leidenschaft und gehst deinen Weg, wo du echt sagst, hey, da habe ich richtig Bock drauf. Genau. Und dann findest du auch Wege in Richtungen, die du vorher noch gar nicht gesehen hast, aber halt, weil du deinem Herzen folgst und dem, worauf du Bock hast. Und der Mensch ist so unterschiedlich, jeder hat andere Bedürfnisse im Alltag.
Ja, ich denke auch, dass die Jugendlichen von heute, weißt du, du siehst ja viel mehr, weißt du.
Ja, also das kommt noch dazu.
Wenn du früher jetzt im Sportverein warst, sag jetzt mal vor 40 Jahren, dann wenn du mal weiter als 5 Kilometer Umkreis gesehen hast, was für Firmen es gibt, das ist ja schon das eine. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, ich finde das krasseste Beispiel, kennt jemand das Buch Big Five for Life?
Ja.
Kennt jemand das Buch Leben mit den Big Five for Life? Also den zweiten Teil?
Nee, ich kenne den, aber ich habe es nicht gelesen. Da gibt
es eine kanadische Firma, die quasi nach diesem Prinzip arbeitet. Und die kriegen auch unzählige Bewerbungen und halt auch aus aller Welt, weil sie einfach die Leute, die dieses Buch gelesen haben, rausgesucht haben, welche Firma das ist. Und da hat sich, da kriegt eine kanadische Firma, Softwarefirma mit irgendwie 140 Leuten Bewerbungen aus Australien.
Krass.
So. Und du siehst einfach mehr. So.
Also die Möglichkeiten sind halt anders. Du kannst viel globaler dich orientieren.
Ja. Ja.
So, wer hätte in Hamburg früher mal oder in der Pfalz, wer hätte Schaf GmbH in der Pfalz gefunden? Und heute
ja, natürlich.
So,
ja,
kannst ist alles du ja sogar möglich, raussuchen, ja. wo du gesehen werden willst.
Ja, genau, weil alles so vernetzt ist.
Ja.
Aber ich finde, eigentlich liegt da auch nochmal ein riesen Vorteil da im Handwerk, weil was ich sehe, wenn ich als Jugendliche im Handwerksbetrieb anfange, ich bekomme eine ganz andere Betreuung und ganz andere Möglichkeiten, als wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe irgendwo ein Studium, am besten noch BWL oder sowas wie Maschinenbau, wo ich erstmal mit 500 anderen Leuten wirklich in der Vorlesung sitze und einfach einer von, ich weiß nicht wie vielen bin, und untergehe. Und ich meine, gerade Maschinenbauvorlesungen an den renommierten Unis heißt ja, ja, schauen Sie sich mal nach links und nach rechts um, das sind die, die Sie jetzt am Ende des Semesters nicht mehr sehen werden, ja. Also da geht's
so fängt die Vorlesung an.
Ja, also das ist tatsächlich so ein Running-Spruch bei ganz, ganz vielen so großen Vorlesungen. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, aber gut.
Also, weißt du, da würde ich ja schon aufstehen. Wenn ich sage, alles klar, dann bin ich nach der nächsten Vorlesung.
Da wäre schon einer von links und rechts.
Ja, genau. Ich wäre in der Mitte gegangen. Also allein so einen Spruch zu drücken, was hat denn, welcher motivationstechnische Hintergrund steckt denn da?
Ja, weil das halt die Erfahrung ist. Da sind wir bei dem Thema Studien.
Ja, klar, man soll doch die Peitsche rausholen und fangen, sagen, der links und rechts neben euch. Also das ist doch,
nee, aber das
du
ist
musst
ja,
doch motivieren das durch also du musst ja motivieren und nicht sagen, ja, motiviere dich damit, dass links und rechts neben dir Platz frei wird für den Raclette-Grill und für die Würstchen. So, du musst ja die Leute los, alle durch.
So, da sind wir bei dem Thema, das du gerade angesprochen hast. Der Handwerker ist halt direkt bei seinen Azubis und der tut alles für seinen Azubi.
Eben.
Aber genau, aber das ist doch schön. Aber das sehe ich aber voll als Vorteil, weil ganz ehrlich, wenn ich, wie sich teilweise wirklich Handwerker für ihre Azubis einsetzen und gucken, dass sie da wirklich das Bestmögliche bekommen. Und wenn sie Unterstützung brauchen, dann kriegen sie die Unterstützung. Mhm. Und ich rede nicht nur vom inhaltlichen, fachlichen, auch im Privaten, im Emotionalen, in jeglicher Form.
Da habe ich, glaube ich, die krasseste Geschichte ever, für einen, wie sich ein Chef für einen Azubi eingesetzt hat. Der Azubi hatte, also wurde, musste, also kam zur Gesellenprüfung, ja, musste aber davor einen Monat ins Gefängnis.
Hm.
Weil er seine Strafe absitzen musste. Und dann ist der Chef, weil du darfst ja nichts mit einbringen, also ist der Chef hingegangen zu dem Gefängnis hier bei uns im Stadion und hat quasi die Bücher mitgenommen, damit er sich einen Monat im Gefängnis auf die Prüfung vorbereiten konnte und hat dann im Gefängnis durchgesetzt, dass der lernen kann für die Prüfung und hat danach tatsächlich die Prüfung gestanden.
Ach, krass. So.
Ich habe auch schon von einem Betrieb gehört, beziehungsweise ich war bei dem und der hat mir erzählt, er hat seinen Azubi aus dem Gefängnis wieder geholt.
Ja.
Hm. Also ich meine, das sind einfach so krasse Geschichten, ja. Also im Studium kenne ich solche Geschichten.
Dein Prof steht da sicher nicht.
Ich wollte gerade
sagen. Okay, wieder ein Platz frei. Da rutscht mal auseinander, damit wir hier Corona haben.
Genau, also Wahnsinn. Von dem her, oder aber, und das ist aber auch genau dasselbe, was du sagst, Hanna, dass man sagt, okay, dass die Ausbildung, die ich anfange, das muss nicht eins zu eins das bleiben, was ich habe. Ich kenne auch echt viele Betriebe, wo sich Mitarbeiter so entwickelt haben und sich ihr eigenes Geschäftsfeld quasi in den Betrieb aufgebaut haben und sagen, ich bin dafür jetzt der Spezialist und da volle Unterstützung bekommen haben.
Das Ding ist ja, und das ist ja das Schöne im Bereich Handwerk, ist ja dieses Wandelbare. Du kannst halt, also wenn du jetzt mal ein Gewerk hinnimmst, also jetzt nimm wegen Elektriker, nimm Zimmerer, nimm egal welches Gewerk im Handwerk, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Handwerk auszuführen, auszuleben und auszugestalten. Also da gibt es welche, die sich als irgendwelche Manufakturen rauskristallisieren und irgendwas super Künstlerisches machen. Dann gibt es welche, die ganz krass trade in der Industrie irgendwie die Sachen machen. Und es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, sich im Handwerk auszuleben und auszugestalten, weil es eben frei ist von diesen ganz straighten Vorgaben, Normen, also in Form von Richtlinien, wie es halt in Konzernstrukturen einfach ist, wo einfach vorgegeben ist, okay, wir haben die Prozesse so und so und so. Und das ist halt das Schöne im Handwerk, kann man sich halt voll ausleben. Und, und man, das ist halt das Gute und das Schöne, es gibt halt ja auch die Nachfrage da dafür. Also für diese Spezialisierungen gibt es immer diese Nachfrage und man kann ganz klein sein in einem Mannbetrieb oder man kann ganz groß sein und trotzdem Handwerker in der Seele sein. Und das ist halt einfach das Schöne bei uns.
Ja.
Boah, jetzt haben wir... Wir könnten nochmal 3 Stunden quatschen, glaube ich.
Definitiv.
Ich bin noch voll in Redelaune.
Ist halt auch ein spannendes Thema.
Wahnsinn, ja. Und eine tolle Gesprächspartnerin.
Danke. Ich komme gerne wieder.
Die Aussage nehmen wir ernst.
Okay. Ich müsste mal kurz schnell weg.
Gibt es denn noch was, Nicola, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben willst im Zusammenhang, jetzt mal, wir haben ganz, ganz viel durchgesprochen, aber gibt es irgendwas, was dir auf der Seele brennt, wo du noch loswerden möchtest, wo du unseren Handwerkern da draußen oder unseren Zuhörern da draußen irgendwie mitgeben möchtest?
Ja, doch, eigentlich schon. Und zwar kommt wirklich gerne auf die Handwerkskammern zu. Ich weiß, auch wir haben manchmal ein Imageproblem. das ist uns schon so wirklich bekannt, aber wir sind echt, auch wir haben uns gewandelt, ja, und auch ordentlich gewandelt. Und ich kann wirklich ehrlich behaupten, wir versuchen, wenn zu uns einer kommt, zu helfen.
Mhm.
In den Rahmen, in denen wir es können, ja. Und sei es wirklich hier die Personalberatung. Also wir finden immer irgendwie eine Lösung, wie wir doch weiterhelfen können. Und wir sind auch unter uns Beratern in der Kammer super gut vernetzt. Dann kommen wir halt mal zu zweit vorbei oder auch zu dritt. Und man versucht wirklich auch eine Lösung zu finden. Und das in so, so vielen Bereichen. Oder ich denke auch an die Soforthilfe, wo wir wirklich durchgeschuftet haben. Das heißt, was ich nur damit mitgeben möchte, wenn irgendwo mal ein Problem auftaucht, wo man vielleicht nicht direkt eine Lösung hat, einfach bitte gerne auf die Handwerkskammer zukommen. Und wenn es im Bereich Personal liegt, natürlich direkt auch an mich gerne.
Also seht die Handwerkskammern als Partner in eurem Alltag. Und ja, wir hauen deine Kontaktdaten bzw. die Kontaktdaten auch der Handwerkskammer Stuttgart in dem Zusammenhang jetzt in unsere Shownotes. Jan, möchtest du was sagen?
Bevor nee, die, ja, ihr habt so abmoderiert, das muss man nichts mehr sagen.
Du hast das letzte Wort.
Ich habe das letzte Wort, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ja, vielleicht vielen Dank, viel Spaß beim Zuhören, wobei habt ihr jetzt schon fertig zugehört. Mhm. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.